Es ist mir eine Freude, jetzt live im Studio sozusagen begrüßen zu dürfen, Frau Professor Barbara Juhn aus Innsbruck. Sie lehrt am Institut für Psychologie in Innsbruck. Ihre Schwerpunktgebiete, Arbeitsschwerpunkte sind klinische Psychologie, Notfallpsychologie, Krisenintervention. Und das ist wichtig, dass auch, also meines Erachtens ist das immer eine gute Ergänzung zwischen Wissenschaft und Praxis, dass auch die Frau Professor Juhn sozusagen ein Fundamentum in Re lebt, nämlich sie ist fachliche Leiterin der psychosozialen Dienste des österreichischen Roten Kreuzes. Wir freuen uns jetzt auf den Vortrag zum Thema Resilienz, fordernde Situationen gemeinsam meistern. It's your turn, Frau Professor. Danke.
Gut, vielen Dank. Wir haben im Zuge der Pandemie eine Längsschnittuntersuchung, das ist ziemlich große, im Rahmen eines EU-Projekts am Gesundheitspersonal gemacht, haben uns da mit moralischem Stress auseinandergesetzt oder jetzt, weil wir aus der Traumaforschung kommen, auch sehr stark mit der moralischen Verletzung. Und da gibt es zwei Dinge, die die Betroffenen als Ursache sehen für ihre moralische Verletzung. Das eine ist, wenn sie selbst Dinge tun müssen, die ihren Werten widersprechen, und zum anderen aber, wenn die Organisation, die Vorgesetzten Dinge tun, die ihren Werten widersprechen. Und was wir sehen im Verlauf dieser Pandemie, wir haben eine Längsschnittuntersuchung gemacht mit Kombination aus Interviews und Fragebögen, sehen wir, dass im Bewusstsein der Betroffenen sich immer mehr verlagert hat von Dingen, die sie selbst tun haben müssen, wie zum Beispiel einen noch warmen Leichnam in einen Plastiksack stecken oder Angehörige von sterbenden Patienten fernhalten, zu organisationsbezogenen Dingen, die die Organisation ihrer Meinung nach falsch macht. Und da, es geht immer mehr um diese Ressourcenfrage und um diese Dinge, die jetzt auch in dem Fragebogen zum Beispiel sehr deutlich geworden sind, den die Frau Kühlmeier vorgestellt hat. Ich möchte da kurz was zum Thema Burnout sagen, bevor ich beginne mit meinem Referat. Burnout. Bei Burnout gibt es zwei so Dinge, die nicht günstig sind in der Alltagssichtweise auf Burnout. Das eine ist, dass Burnout oft in Zusammenhang gebracht wird mit einem Defizit der individuellen Resilienz. Das heißt, es wird gern auf die Person selbst zentriert und gesagt, die ist zu idealistisch oder die hat zu wenig Stressmanagement-Techniken und deswegen gerät sie ins Burnout. Und das zweite ist, dass man Burnout meistens nur mit der Arbeitsmenge in Verbindung bringt und mit dem Mangel an Pausen. Beides ist irreführend. Das eine ist die Tatsache, dass Burnout nicht nur damit zusammenhängt, dass eine Person bestimmte Fähigkeiten nicht hat oder nicht ausüben kann in der Situation der Arbeit, sondern das hängt auch damit zusammen, dass bestimmte Elemente in der Arbeit den Erwartungen dieser Person konstant widersprechen. Und diese Elemente können die Arbeitsmenge sein. Da geht es aber auch um Autonomie, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Gerechtigkeit und es geht natürlich auch um Werte. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Es ist nicht die Arbeitsmenge, die uns ins Burnout treibt, sondern der Sinnverlust. Und da sind wir genau wieder bei diesen Wertekonflikten, aber auch bei erlebten Ungerechtigkeiten, bei einer mangelnden Gemeinschaft im Team und so weiter, die zusätzlich beitragen dafür, dass man in solche Situationen gerät. Wenn wir jetzt also über Resilienz reden, dann möchte ich nicht auf der individuellen Ebene bleiben, sondern vor allem auf der Teamebene und Organisationsebene mir das Thema anschauen. Was auch noch wichtig ist bei der Resilienz, ist, dass wenn man, ist ja so ein strapazierter Begriff, wenn wir Resilienz betrachten vom Konzept her, dann wird oft im Alltag wird Resilienz als Widerstandsfähigkeit gesehen, als psychische. Es wird manchmal auch verwiesen auf dieses Bounce Back, auf dieses Prinzip des Stehaufmännchens, das zwar umfällt, aber dann auch wieder aufstehen kann. Das ist vor allem der technische Begriff von Resilienz. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt von Resilienz, der Wachstums- oder Lernaspekt von Resilienz ist. Wenn man das auf Systeme umlegt, dann muss ein System bestimmte Anforderungen erfüllen, um resilient zu sein im Sinne der Definition. Und die zentralen Fragen sind jetzt, wie viel hält das System aus, bevor es seine zentralen Funktionen nicht mehr ausführen kann? Wie schnell kommt das System zurück zum normalen Funktionieren? Das ist der Erholungsaspekt. Und der Wachstumsaspekt ist der, ob das System lernt, ob das System in der Lage ist, sich anzupassen an neue Situationen. Diese Fragen kann man für den Einzelnen, für sich selbst als Person stellen, die kann ich mir aber auch für mein Team stellen, die kann ich mir auch für die Organisation oder für die Gesellschaft als Ganzes stellen. Wenn wir uns die resilienzfördernden Arbeitsbedingungen in der Krise anschauen, dann gibt es einige Aspekte, die im Allgemeinen in Krisen wesentlich sind, damit Personen gesund durch diese Krise kommen. Und wenn wir sie jetzt umlegen, diese 5 Aspekte Sicherheit, Selbst- und kollektive Effizienz, Verbundenheit, Ruhe und Hoffnung, wenn wir die jetzt umlegen auf das Gesundheitspersonal zum Beispiel, in der Pandemie, aber auch in anderen Krisen, dann geht es zum einen darum, dass das Personal in dieser Situation den Eindruck gewinnen muss, die Organisation achtet auf unsere Sicherheit. Die stellt uns sichere Arbeitsbedingungen zur Verfügung. Das war vor allem am Anfang ein großes Thema, wo die Schutzausrüstung Mangelware war, ist aber immer noch ein großes Thema, wenn es jetzt zum Beispiel um die Ressourcen geht. Also wir haben vorhin zum Beispiel auch kurz das Beispiel gehört mit der Aggression, die gestiegen ist. Es geht auch um die Frage, stellt das Krankenhaus uns Deeskalationsteams zur Verfügung, stellt uns ausreichende Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung in Bezug auf Gewalt und Aggression. Es geht natürlich um die Güte des Materials, wenn wir jetzt beim Schutzmaterial sind. Es geht um Aus- und Fortbildungen, werden die ausreichend zur Verfügung gestellt? Werden die Sicherheitsmaßnahmen aber auch angepasst an die Bedürfnisse und an das, was umsetzbar ist? Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass man informiert wird von der Führung, dass die Information aber im Dialog stattfindet. Das heißt, dass ich auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, als Führungskraft auf den unteren Rängen das Gefühl habe, ich werde oben gehört. Der zweite Aspekt ist die Verbundenheit. Da geht es um die Teamkohäsion, den Teamzusammenhalt, die Kollegen- und Teamunterstützung. Das war jetzt in der Pandemie vor allem in den Bereichen problematisch, wo Personen als Springer eingesetzt worden sind, wo immer wieder die Teams sich neu zusammengesetzt haben, wo man schauen hat müssen, dass man trotz dieser Sicherheitsbestimmungen der Pandemie noch ausreichend Möglichkeit hat, sich mit seinem Team auszutauschen und gemeinsam Fortbildungen zu organisieren und so weiter und so fort. Im Bereich der Ruhe geht es natürlich um Pausen und Ruhezeiten. Wir sehen es auch bei unserem Einsatzpersonal, dass die Qualität der Unterbringung eine Rolle spielen kann. Das war jetzt Gott sei Dank in Österreich nicht so extrem der Fall, aber wir haben auch in Italien Untersuchungen gemacht und da war das durchaus ein großes Thema, dass das Krankenhaus den Mitarbeitern auch Unterbringungsmöglichkeiten günstige und gute Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, weil viele Personen nicht mehr nach Hause gegangen sind am Beginn der Pandemie, und zwar Wochen und Monate lang, um dort niemanden zu gefährden. Es geht aber auch um Psychoedukation im Vorfeld und um sehr niederschwellige Unterstützungsangebote. Was wir gesehen haben, ist, dass es zum Beispiel nicht sehr gut angenommen wird, wenn man jetzt einfach nur eine Telefonnummer zur Verfügung stellt und an dieser Telefonnummer kann man irgendeinen fremden Psychologen hören. Das haben das Gesundheitspersonal hat das kaum in Anspruch genommen. Wohingegen Dinge, die direkt vor Ort passiert sind, wenn das Management direkt vor Ort gekommen ist, wenn Psychologen auch direkt vor Ort waren, wenn die Krankenseelsorge sie unterstützt hat im Umgang mit den Angehörigen und mit den Patienten, dann ist das als Unterstützung wahrgenommen worden. Selbst und kollektive Wirksamkeit bezieht sich auf das Verstehen des Ganzen und den eigenen Beitrag. Es geht um Debriefing, im Nachhinein darüber reden können, was passiert ist, was gut und schlecht laufen ist, um Dialog und Mitsprache und das Gefühl, die Kontrolle wieder zu erlangen. Und im Bereich der Hoffnung geht es darum, dass man ein positives Feedback bekommt, dass man Anerkennung bekommt für das, was man getan hat, dass das auch wirklich gesehen wird und zwar nicht nur am Anfang, indem die Leute am Telefon stehen und klatschen und mit der Zeit ist das verschwunden, sondern eine echte, ehrliche Anerkennung der eigenen Leistung und auch eine zur Verfügungstellung von Ressourcen natürlich. Es geht auch um den Blick in der Öffentlichkeit. Das Gesundheitspersonal hat sich zunehmend in der Öffentlichkeit nicht mehr ernst genommen gefühlt. Hat das Gefühl gehabt, die Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit ist die Pandemie bereits beendet, aber das Gesundheitspersonal darf immer noch an der Front weiterkämpfen. Es geht aber auch um positive Emotionen und Lernmöglichkeiten. Ich werde jetzt über einige der folgenden Folien sehr schnell drüber springen. Will aber den Fokus primär darauf lenken, was hilfreich erlebt wird. Da ist ein Beispiel für ein Unterstützungssystem, nämlich ein sogenanntes Kollegenhilfesystem, über das wir jetzt schnell drüber springen. Das ist ein System, was immer mehr in Krankenhäusern auch etabliert wird, immer in Kombination mit felderfahrenen psychosozialen Fachkräften, die zur Verfügung stehen, und gleichzeitig einer Führungskräfteschulung und Führungskräfteunterstützung. Wir haben relativ viel in der Pandemie auch gemacht in der Führungskräfteunterstützung. Wir haben gesehen, dass die Führungskräfte, vor allem die Führungskräfte auf den unteren Ebenen, unglaublich viel Stress von den Mitarbeitern fernhalten, einige dieser moralischen Stressoren für die Mitarbeiter auch handhabbarer machen. Und es waren vor allem, es gibt da einige Untersuchungen dazu, und das fasst das ganz, die Untersuchung von Schannerfeld fasst das ganz gut zusammen, was die wesentlichsten Aspekte waren. Das eine war, dass die Führungskräfte, und zwar auf allen Ebenen, gut zuhören, in den Dialog mit den Mitarbeitern gehen. Das heißt, dass die Mitarbeiterinnen auch das Gefühl haben, wenn ich Feedback gebe, dann kommt es auch irgendwo an und ich bekomme auch irgendwie eine Antwort in einer vernünftigen Zeit. Schützen, auf Sicherheit setzen, dass man wirklich das Gefühl hat, man wird auch geschützt, und es besteht zumindest ein Interesse daran, einen zu schützen. Die Vorbereitung, der Fokus auf der Fortbildung und die ehrliche Information über die nächsten Schritte, zum Beispiel in bestimmten Phasen der Pandemie, dass man, auch wenn man nicht auf die höchste Stufe quasi des Krisenplans gehen muss, trotzdem darauf hinweist, was wäre denn die höchste oder höchste Stufe, beziehungsweise was würden wir denn im Worst Case für einen Plan haben. Ohne deswegen Angst zu haben, die Mitarbeiter in Panik zu versetzen. Fürsorge ist es, dass man handfeste Unterstützung anbietet, jetzt zum einen im praktischen Sinne, dass man sich auch ein bisschen mit der privaten Situation der Mitarbeiter auseinandersetzt. Da geht es um Kinderbetreuung, um Risikopatienten, die man zu Hause hat, um andere Bedürfnisse, aber auch um diese niederschwelligen Unterstützungsangebote. Wenn man jetzt fragt, was hilft eigentlich, also wenn ich zum Beispiel gefragt werde, was hilft dir in deiner Arbeit im Roten Kreuz am meisten, dass du diese Stresssituationen aushältst? Wir sind ja primär mit Familien in Kontakt, die plötzliche Todesfälle erleben. Dann sage ich immer zwei Dinge. Das Wichtigste für mich ist die Gemeinschaft, das Team. Und das Zweitwichtigste ist, dass ich das Gefühl habe, ich mache eine sinnvolle Arbeit. Und diese zwei Elemente, diese zwei Eckpfeiler sind im Gesundheitsbereich insgesamt sehr, sehr wesentlich. Wenn wir kurz aufs Team gehen, dann müssen wir beim Team sagen, dass ein Team nicht immer gleich resilient ist. Das gilt für Personen natürlich auch. Es kann in einer Situation resilient sein, in einer anderen weniger, oder bezogen auf manche Aufgaben resilient und auf andere weniger. Wir haben jetzt in der Pandemie gut bemerkt, wo quasi in unseren Teams jeweils die Grenzen liegen. Wenn ich jetzt auf die Verwaltung kurz eingehe, war es in vielen Verwaltungseinheiten zum Beispiel so, dass die sich nicht ein bisschen länger braucht, bis sie auf den Krisenmodus unterstellt haben. Und das heißt zum Beispiel, wenn neue Maßnahmen beschlossen werden, dann nachher geht es auch übers Wochenende, dann muss es schnell umgesetzt werden in Maßnahmen im Kontext. Und das haben Verwaltungseinheiten oft nicht so gut hingekriegt. Sehr viele haben aber daraus gelernt und können es inzwischen. Was auch wichtig ist, ist das Ganze, ist mehr, das ist die Summe der Teile. Ein Team kann auch dann resilient sein, wenn die einzelnen Teammitglieder gar nicht so resilient sind, also zumindest nicht alle. Dabei geht es aber darum, dass dieses Team längere Zeit zusammenarbeitet, dass es als Team gewachsen ist, dass es sich als Gemeinschaft wahrnimmt. Was bedingt jetzt die Teamresilienz? Zum einen der Teamzusammenhalt, da springe ich jetzt ganz relativ schnell drüber, das Erleben von Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit, das hat auch was mit den Führungskräften zu tun. Die Führungskräfte müssen den Teams auch die Chance auf Gemeinsamkeit geben. Das ist jetzt in der Pandemie zum Beispiel oft dann gekippt, wenn die Polarisierung zum bestimmten Fragen von Führungskräften eher noch gefördert worden ist, anstatt verhindert, zum Beispiel zur Impffrage, zur Impfdebatte. Und das erfolgreiche Lösen von Herausforderungen. Wir erleben alle in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, sehr viele Herausforderungen. Und diese gemeinsam gelösten Herausforderungen im Team sind die, die uns als Team ordentlich zusammenwachsen lassen. Wir sehen aber auch, dass wir oft in der Krise sehr stark zusammenwachsen als Team. Wenn die Krise dann aber bisschen ans Ende geht, also jetzt so wie jetzt die Pandemie, dann erleben wir oft vermehrte Teamkonflikte. Und wir sehen momentan zum Beispiel auch vermehrte Konflikte mit den Führungskräften und auch sehr, sehr große Erschöpfung bei den Mitarbeiterinnen und bei den Führungskräften, vor allem bei den Führungskräften auf der unteren Ebene, die Konflikte auch fördern kann. Worum geht es auch? Es geht um geteilte positive Emotionen, es geht um einen geteilten Optimismus, Erholung, Trost, aber auch um Teambildungsmaßnahmen, gemeinsame Aktivitäten. Zum Beispiel haben wir in bestimmten Phasen der Pandemie immer wieder gehört, wir freuen uns so drauf, wenn wir wieder mal gemeinsam ein Bier trinken gehen können oder wenn wir im Privaten wieder mal einen Austausch haben dürfen. Der Emotionsausdruck zwischen den Mitgliedern im negativen Sinn ist aber auch etwas, was die Teamresilienz fördert. Das heißt, auch wenn man negative Dinge teilt, fördert das die Teamresilienz und schweißt zusammen. Die soziale Unterstützung, das soziale Unterstützungsklima und die Koordination, das ist immer wieder bei den Führungskräften, diesen Fokus auf Gemeinschaft zu legen, ist ganz was Wesentliches. Und dann geht es natürlich auch um Kommunikation, um klare Aufgabenteilung, Klarheit über Rollen und Erwartungen. Ganz viel auch über Briefing und Debriefing, das heißt schwierige Situationen gut vorbereiten und vor allem auch ganz gezielt nachbereiten und Übung natürlich. Über diese Folien werde ich jetzt wirklich drüber springen, weil wir gar nicht so viel Zeit haben. Es geht nur um die Frage, wie kann ein Team jetzt in einer konkreten Situation auf Störungen reagieren? Eine Störung kann jetzt zum Beispiel auch so ein moralischer Auslöser, moralischer Stressauslöser sein, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt in den ärztlichen Bereich gehen, was in der Pandemie manchmal auch die Triagefrage zum Beispiel. Corona-Patienten haben sich teilweise sehr, sehr schnell verschlechtert und es hat dann sein können, dass zum Beispiel im Nachtdienst schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Und für die Mediziner war es wichtig, dass sie solche Entscheidungen im Team treffen können und nach ethischen Richtlinien treffen können. Und da war es oft zum Beispiel eine Fähigkeit der Teams zum Beispiel, eine Strategie zu entwickeln, nämlich vorzutriagieren. Das heißt, Patienten vorzutriagieren und vorher schon im Team gemeinsame mögliche Verläufe zu diskutieren und Lösungen dafür zu finden. Da braucht es eine Fähigkeit, zum Beispiel Störungen zu erkennen im Team, die ernst zu nehmen, zu sehen, dass das nicht ein Problem von einer Einzelperson ist, sondern vom ganzen Team, die Fähigkeit im Team zu kommunizieren und auch die Fähigkeit oft zu wechseln von einem automatisierten Ablauf, einer bestimmten Routine und von der Routine abzuweichen und eine neue Routine zu machen oder eine neue Lösung zu finden. Gut, ich springe da kurz drüber. Wenn man das trainieren will, dann geht es im Training jetzt, im Simulationstraining ja zum Beispiel, geht es ja sehr stark darum, dass man zunächst einmal lernt, Störungen überhaupt als solche zu erkennen, dass man im Nachhinein beim Debriefing vor allem auf diese Störungen eingeht. Dabei geht es auch darum, nicht unter und nicht über zu reagieren auf Störungen. Eine Störung kann zum Beispiel auch ein Konflikt sein, der in einem Team entsteht. Eine Störung kann aber auch, jetzt da zum Beispiel ist das Beispiel, ab wann wird es notwendig, vom autokratischen zum geteilten Führungsstil zu wechseln. Das hat in der Pandemie ja mehrmals gebraucht, dass bestimmte Dinge natürlich sehr autokratisch durchgesetzt werden. Auf der anderen Seite aber, dass das Team immer wieder ein Mitspracherecht bekommt. Das heißt, dass man immer wechselt zwischen verschiedenen Führungsstilen. So, geht da jetzt kurz weiter. Wie wollen wir also Resilienz auf der Teamebene fördern? Durch einen Vertrauensaufbau, durch erfolgreiches gemeinsames Meistern von herausfordernden Situationen, das Teilen negativer Emotionen im Positiven, in der Erholungsfähigkeit, ist es vor allem das Teilen der positiven Emotionen, das die Erholung fördert, dass die gemeinsamen Pausen, überhaupt die Möglichkeit, Pausen zu machen dass die Arbeitsmenge in einem vertretbaren Maß bleibt. Da kann es auch darum gehen, dass man Betten sperren muss. Um Wachstumsfähigkeit geht es um ein lernendes System, dass man eine Fehlerkultur entwickelt, dass man auch über Fehler so diskutiert, dass nicht immer nur bestraft wird, dass man Teamkoordination und Akzeptanz von Fehlern hat und dass man gemeinsam reflektiert und schaut, dass man Lösungen findet. Auf der Organisations- und Führungsebene ist eine der wichtigen Maßnahmen, die Mitarbeitenden auf ihre Stärken aufmerksam zu machen und die ja zu fördern. Die Sinnhaftigkeit und Effektivität der Arbeit muss immer wieder ins Zentrum rücken. Auf der Gruppenebene heißt es, dass alle Mitglieder die Chance bekommen, die Arbeit als sinnvoll und effektiv zu erleben und dafür auch regelmäßig positives Feedback zu bekommen. Bei uns in unserem Bereich geht es zum Beispiel im Debriefing auch oft um diese Frage. Gerade in der Katastrophe haben wir oft von den Mitarbeitern, aber ich habe so wenig tun können. Ich habe nicht alle retten können, ich habe nur so wenig tun können. Da geht es im Debriefing dann im Nachhinein oft darum, sich das Gesamtbild anzuschauen und zu überlegen, wo hat jeder Einzelne seinen Beitrag fürs Gesamte leisten können und nicht immer nur darauf zu fokussieren, dass man selbst eventuell die Erwartung hat, extrem viel zu leisten, dass man auch diesen Fokus auf das Gemeinsame legt. Es gehört natürlich auch Klarheit über die eigene Rolle und die Grenzen der eigenen Rolle dazu, aber es gehört auch dazu, dass man zum Beispiel überlegt, unter den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen, vielleicht müssen wir unsere Rollen, unser Rollenverständnis, unser Verständnis von qualitätvoller Pflege nur mal gemeinsam, aber auf allen Ebenen diskutieren und nicht vor dem Hintergrund diskutieren, dass alle auch damit leben können, ohne in einen moralischen Stress zu geraten. Die Hauptbotschaft ist, unser Job ist sinnvoll und effektiv und bietet uns viele Chancen zum Wachstum und Lernen. Das ist schon 2006, also weit vor der Pandemie, und gilt jetzt nach der Pandemie umso mehr. Es geht also jetzt zum Beispiel, wenn wir uns nochmal diese Dreiteilung der Resilienz nochmal anschauen und überlegen, Widerstandsfähigkeit, Erholungsfähigkeit und Wachstumsfähigkeit, geht es momentan darum, zum einen in der Erholungsfähigkeit zu schauen, dass wir trotz dieser schwierigen Bedingungen noch Möglichkeiten der Erholung haben. Wir sehen eine große Erschöpfung beim Personal, ich habe es schon gesagt, der Fokus muss auch auf den Führungskräften liegen, auch die sind extrem erschöpft und bei denen merkt man es jetzt ganz besonders. In der Widerstandsfähigkeit geht es um die Frage, fühlen wir uns jetzt wirklich besser vorbereitet oder gut vorbereitet auf weitere Stresssituationen in unserem Arbeitsbereich? Und dazu brauchen wir eben diesen dritten Bereich, die Wachstumsfähigkeit, dass wir uns wirklich das gönnen, nochmal zurückzuschauen, zu überlegen, was haben wir gelernt und auch zu überlegen, was können wir jetzt ändern und was müssen wir ändern. Es geht auf der Organisationsebene natürlich um Ressourcen, es geht um dezentrale Entscheidungsstrukturen, um Pflegekräfte in Managementfunktionen, also das ist Management, da weiß, was die da unten am Bett überhaupt machen, die organisationale Gerechtigkeit, also Beziehungsgerechtigkeit, das heißt Führungskräfte, die sich ja wirklich für Mitarbeitende interessieren, unter Umständen auch für ihre private Situation, Entscheidungsgerechtigkeit, transparente Entscheidungen bei Dienstplan und so weiter und Unterstützungssysteme. Auf der Politikebene braucht man einen langfristigen Plan für ausreichende Personalressourcen. Es braucht langfristige Verbesserungen in Ausbildung und Arbeitssituation, eine bessere Entlohnung im Pflegebereich. Es braucht die Einbildung von Pflegepersonen auch auf der politischen Ebene, auf der Ebene der Gesundheitsministerien. Es braucht das Sichtbarmachen der Belastungen und Leistungen des Personals im öffentlichen Raum, eine gerechtere Verteilung der Ressourcen und Anerkennung nicht nur auf den Covid-Stationen zum Beispiel oder nicht nur für bestimmte Personengruppen, sondern für den gesamten Bereich und eine praktische Unterstützung, wie zum Beispiel jetzt die Sonderbetreuungsleistungen für Eltern und so weiter und so fort. Vielen Dank, damit bin ich am Ende. Das ist nur ein Hinweis auf unsere Projekt-Website. Da haben wir Gesundheitspersonal in Armenien und Georgien uns angeschaut und im Moment schauen wir uns das Gesundheitspersonal in der Ukraine an und haben einige Tools zum Beispiel auch auf diese Website gelegt oder kurze Videos, wo das Gesundheitspersonal ihre Erfahrungen schildert, was uns da wiederum aufgefallen ist. Es ist uns schon öfters aufgefallen in früheren EU-Projekten. Wir schauen uns ja immer wieder kulturvergleichende Dinge an, dass unsere sehr ressourcenreichen europäischen Länder, wie zum Beispiel Deutschland, Österreich und so weiter, in bestimmten Bereichen nicht so resilient sind wie ressourcenarme Länder. Das gilt zwar nicht für die gesamte Resilienz, aber in bestimmten Bereichen ist die Resilienz oft in Ländern besser, wo Ressourcen weniger stark ausgeprägt sind. Was wir gesehen haben, vor allem im Gesundheitsbereich in der Pandemie, war, dass während in unseren, in den Fokusgruppen unseres Gesundheitspersonals es noch ganz stark um Belastungen gegangen ist und um Defizite im Gesundheitsbereich, ist es bei den armenischen und georgischen schon auch um die Belastung gegangen, aber zusätzlich auch immer um die Frage oder um diese Erkenntnis, wir haben wahnsinnig viel gelernt in der Pandemie. Und diese Erkenntnis, das, was haben wir gelernt und auch das Positive, sich anzuschauen, ist etwas, was für uns die gegenwärtige Herausforderung ist. Danke.